Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, euren Podcast für ehrlichen Content. Heute mit speziellen Grüßen an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem großen Kanton. Nichts ist so beständig wie der Wandel, das hat schon der antike Philosoph Heraklit gesagt. Aber es trifft auch heute noch zu und besonders auf die Reformierten. Deswegen haben wir überall im Land sehr viele Innovationsprojekte und es gibt viel Bedarf, sich zu verändern. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn man konkret in so einer Veränderung drinsteckt, wenn man Neues in der Kirche anschiebt? Weil ich da mal reinschauen wollte, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich sehr gut mit Innovationsprozessen auskennen. Die Frau, die mir gegenüber sitzt, ist Sozialdiakonin und sie arbeitet seit 5 Jahren hauptberuflich in der Metal Church. Davor war sie Freiwillige. Die Metal Church ist eine Kirchgemeinde, in der sich alle zusammenfinden, die Metalmusik mögen. Nadine Zurbrück, ohne Gitarrensolo, aber mit viel Herz, sage ich dir Hallo. Herzlich willkommen im Studio.
Charlie Zammer.
Und gegenüber sitzt mir ein Mann, dessen Bürostuhl ich heute wahrscheinlich täglich hin und her fahre. Denn vor einigen Jahren arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent bei der EKS. Just in meinem Büro, das damals noch mit so einer ausufernden Bücherwand zugestellt war. Heute ist er Pfarrer in Vechingen im Kanton Bern. Seine Kirchgemeinde hat ein Bistro namens Perron 3 ins Leben gerufen. Laut Webseite ist er da Geburtshelfer und Götti. Ich mach mal den Markus Lanz. Darüber wird zu reden sein. Matthias Felder, schön bist du da.
Danke für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein.
Reflexiv.
Wir haben hier zweimal Kirche vor uns. Einmal ein Treff, ein Bistro für alle in einem Neubauquartier und einmal eine Community von Gleichgesinnten mit Kutte, Heavy-Metal-Vorlieben und vielleicht meist langen Haaren. Könnt ihr beiden von euren Projekten mal erzählen? Runzeln die Leute die Stirn, wenn sie das erste Mal davon hören?
Also bei uns sind sie oft sehr wohlwollend überrascht und sie freuen sich eigentlich immer, wenn ich davon erzähle oder finden das toll. Es gibt natürlich schon Stirnrunzeln im Sinne von, wenn es dann Richtung geht, ja, dieser Innovationsdruck oder in der Kirche, dass man immer was Neues machen soll oder dass die dann quasi das Geld bekommen, die was Neues machen. Das gibt es manchmal dann so innerkirchliche Skepsis oder Stirnrunzeln.
Ja, bei uns gibt es schon viel oder gab es viel Verwunderung, weil man jetzt Heavy Metal und Kirche nicht so auf Anhieb zusammenbringt. Aber wenn wir dann mit den Menschen ins Gespräch kommen und erklären, was wir machen und was dahinter ist, dann können wir diese Bedenken oder auch Vorurteile häufig dann abbauen.
Ja, Nadine, du hast ja im Vorgespräch gesagt, die Metal Church ist eine subkulturelle Szenekirche. Was ist damit gemeint?
Ja, das Spezielle an der Metal Church ist, wir sind eigentlich eine Kirchgemeinde, aber nicht jetzt auf einen Ort, auf eine Stadt ausgerichtet, sondern eben auf eine Menschengruppe, auf eine Szene, auf die Metal-Szene, also die Liebhaber der lauten Stromgitarrenmusik. Für und mit ihnen sind wir Kirchgemeinde.
Und Matthias, war dir das Dasein als Pfarrer im Dorf in Anführungszeichen gesagt zu langweilig oder warum hast du jetzt noch ein Café gegründet?
Ja, also langweilig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich war sicher schon ausgelastet durchaus, aber ich war schon an einem guten Punkt im Pfarramt im Sinne von nach 2 Jahren hat man sich so oder habe ich mich so ein bisschen freigestrampelt von den ersten Schwierigkeiten und dann und auch nicht 100 andere Projekte in der Kirchgemeinde schon laufen gehabt, dass es da schon in dem Sinne Luft im System gab, dass es braucht für ein solches Projekt. Und außerdem war ich ja natürlich auch nicht alleine, sondern das war von Anfang an eigentlich ein Team-Effort, so, also wo die ganze Kirchgemeinde eigentlich das mitgetragen hat.
Ja, da stecken wir schon mitten im Thema. Kirche ist in Bewegung und sie nimmt auch ständig neue Formen an. Die Landeskirchen der Schweiz, die fördern auch solche Aufbrüche. Und ich habe euch mal eine Liste aus der Deutschschweiz zusammengestellt.
Reflektor.
Innovationskonzepte und Innovationsfonds haben in den Kantonalkirchen die Kirchen Zürich, Basel-Land und Aargau. Bei den Aargauern ist das Teil der großen Kirchenreform 2630. Im Thurgau gibt es die Fachstelle Startup Church, die Kirchgemeinden beratend und finanziell zur Seite steht. an den Kirchen Bern, Jura, Solothurn, zeigt, vernetzt und fördert das Projekt Kirche in Bewegung – Innovationsideen aus Kirchgemeinden. Dafür gibt es auch Geld aus dem sogenannten Erprobungsfonds. In der Landeskirche Schaffhausen heißt das Ding Entwicklungsfonds, bei den St. Gallern Finanzierung von innovativen Projekten aus dem Finanzausgleichsfonds. Bei den Methodisten berät und fördert man Projekte unter dem Label Kirche anders leben. In der Glaner Landeskirche arbeitet man eng mit dem Projekt Generationenkirche zusammen. Außerdem gibt es in der Schweiz den Zwingli-Preis für kirchliche Innovation, den der Schweizerische Protestantische Verein jeweils ausschreibt. Bildung Kirche bietet ebenfalls Unterstützung bei Innovationsprozessen in Kirchgemeinden, Coachings und Weiterbildungen an. Im Netzwerk Fresh Expressions findet man Gleichgesinnte und eine Karte mit ungewöhnlichen Kirchenprojekten, von Street Church bis Gebetshaus. Eine Brücke zwischen Forschung und praktischer Umsetzung bietet zum Beispiel das Zentrum für Kirchenentwicklung der Uni Zürich. Ja, Nadine, Matthias, also Land auf, Land ab, läuft in den Kirchen total viel. Innovative Konzepte an vielen Stellen, aber in der breiten Masse habe ich so das Gefühl, ist das in den Köpfen noch gar nicht angekommen. Und wenn man von Kirche spricht, dann sieht man so den klassischen Sonntagsgottesdienst vor Augen. Würdet ihr diesem Klischee widersprechen oder hat das auch was Gutes für sich?
Ja, ich denke, das ist sowohl als auch. Zum einen finde ich die Kirche im Dorf ein wunderschönes Bild, etwas von Beständigkeit, etwas, das Halt, was Boden gibt. Und daneben ist es eben wichtig, dass Innovation entstehen kann, dass innovative Projekte entstehen können, dass die hier die Räume dazu bekommen. Ich finde, die Berner Landeskirche hat unter ihren Leitsätzen ein sehr gutes Motto: bewährtes Pflegen, Räume öffnen. Und ich finde, das trifft es sehr gut.
Ich bin nie mit diesem Klischee aufgewachsen. Ich habe Kirche immer auch ganz vielfältig erlebt und wurde eigentlich erst durch dieses Projekt dann auch mit diesem Klischee konfrontiert, wo wir plötzlich mit Menschen dann ins Gespräch gekommen sind, wo eben dieses Klischee zu mir getragen haben. Und ich dachte, aha, nein, das ist doch komisch, nein, wir sind ja schon irgendwie ganz vielfältig unterwegs. Das ist ja nicht das Erste, was wir machen, was nicht Gottesdienst ist. Deshalb bin ich natürlich froh, können wir mit solchen Projekten auch Kirchenbild differenzieren oder Menschen die Gelegenheit geben zu merken, aha, Kirche ist nicht nur Sonntagsgottesdienst. Das ist ja auch das Erste, was ich höre, wenn ich zu Menschen nach Hause gehe, wo sie sich entschuldigen, ja, wir kommen halt nicht so in die Kirche oder sind nicht so Kirchengänger. Ich merke, das ist schon ein Klischee, das ich aber auch sehr gerne auch ein bisschen erweitern würde oder zerstören einfach.
Vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht Menschen an Orten in Kontakt und in Berührung mit der Kirche kommen und sich das gar nicht bewusst sind. Also wie viel Jugendarbeit zum Beispiel wird von der Kirche getragen, unterstützt oder andere Veranstaltungen, wo den Besuchenden vielleicht gar nicht primär bewusst ist, dass es was mit Kirche zu tun hat, wo eben diese Breite durchaus vorhanden wäre, aber sie wird nicht wahrgenommen.
Und natürlich, Gottesdienst ist auch etwas Hochschwelliges. Also Kirchenraum ist etwas Fremdes für die Menschen. Die wissen nicht, oder viele wissen nicht, wie soll ich mich da verhalten? Was sind für Erwartungen an mich? Muss ich aufstehen? Muss ich nicht aufstehen? Was erwartet mich? Natürlich auch aus diesem Grund wollten wir ja ein Projekt machen, das eben keine Schwellen hat, auch nicht inhaltliche Schwellen, wo man eben nicht wissen muss, aha, beim Gebet kommt das Amen oder ich muss das Vaterunser kennen oder wo es eben keine Verhaltensunsicherheit gibt bei den Menschen. Und das ist bei klassischen kirchlichen Angeboten halt schon eine Schwelle, wo man drüber muss als Außenstehender.
Und ihr in der Metal Church, Nadine, ihr habt gar kein kirchliches Gebäude, soweit ich weiß, oder?
Nein, wir haben kein eigenes Gebäude. Also nicht, dass wir nicht eins gerne hätten, aber es ist auch immer ein bisschen eine Finanzfrage. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber schon, dass wir eine sehr starke G-Struktur haben. Also das heißt, wir sind von Anfang an rausgegangen, wir haben gesagt, unsere Gottesdienste sollen in einem Club stattfinden, sie sind dem Konzerterlebnis auch nachempfunden und wir haben gesagt, wir gehen dahin, wo die Szene sowieso sich trifft und machen da Gottesdienst. Wir machen auch Gottesdienst auf dem Festival zum Beispiel.
Das ist noch eine schöne Parallele eigentlich, das war auch so ein bisschen der Hintergrund unseres Projekts. Wir wollten auch dahin gehen, wo sich das Dorf trifft oder vielleicht treffen sollte. Also, weil wir eben gemerkt haben, wir sind ein bisschen außerhalb des Dorfes. Die Leute kommen nicht, also wir haben keine, in Anführungsstrichen, Laufkundschaft, sondern wir müssen, entweder kommen die Leute zu uns oder wir müssen zu den Leuten gehen, ins Zentrum gehen. Das ist also quasi auch hier auch geografische Schwellen abbauen. Also wir wollten auch zum Dorf, ins Dorf.
Genau, da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Wörter drüber verlieren, über das Projekt Perron 3, damit die Zuhörenden mitkommen. Also, ihr habt ein Bistro eröffnet mit Freiwilligen auch,
ja,
die dort arbeiten. Das Bistro ist mehrere Tage in der Woche geöffnet, aber es steht jetzt nicht groß dran, das ist das Bistro der Kirche Fechingen, oder?
Doch, inzwischen schon.
Inzwischen, okay, ich habe alte Bilder gesehen.
Es ist quasi ja ein Begegnungsort, den wir eröffnet haben. Es ist natürlich nicht nur von Freiwilligen getragen, das geht gar nicht, sondern wir haben eine festangestellte Betriebsleitung verteilt auf 3 Frauen. Aber das Ziel wäre schon, möglichst viele Schichten oder möglichst viel mit Freiwilligen zu tragen. Am Anfang hatten wir das Kirchgemeindelogo fast nicht sichtbar, weder im Raum noch auf der Menükarte oder so. Wir merkten aber jetzt mit der Zeit, es ist schon wichtig auch, dass wir das wie richtig labeln oder dass wir da nicht Etikettenschwindel betreiben, sondern auch sichtbar sind, eben ja, es ist von der Kirche. Wir haben es inzwischen eben auch auf die Tür gedruckt, das Logo, oder wir drucken es inzwischen auch auf Flyer drauf. Das Perron 3 hat ein eigenes Erscheinungsbild, aber es steht inzwischen auch drauf, ein Projekt der Kirchgemeinde Fechingen, auch dass wir nicht hier falsche Tatsachen vorspiegeln oder so. Das gibt natürlich dann auch negative Vorurteile, dass Leute dann eben extra nicht kommen oder nicht kommen möchten, weil es von der Kirche ist. Das war schon vorher so, aber dass natürlich Leute, die schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, da nicht rein wollen oder denken, aha, da werde ich dann bekehrt. Das wäre aber nicht das Ziel. Das Ziel wäre schon, einen Begegnungsraum zu schaffen, wo Leute mit Kirche in Begegnung kommen können. Aber eben nicht, dass sie Angst haben müssen, dann quasi eine Bibel in die Hand gedrückt zu bekommen, sondern dass sie da einfach mit Kirche sich treffen können oder dass Kirche da ist, dass wir einen Raum haben, sich Menschen sich zu begegnen, aber auch mit Kirche zu begegnen.
Aber ich glaube, Nadine, da gibt es auch eine kleine Parallele, oder, zu euch an den Festivals, wo ja auch viele Leute kommen und sagen, also mit Kirche habe ich eigentlich gar nichts am Hut, aber ihr seid da ganz coole Leute.
Ja, das ist eine Rückmeldung, die wir häufig bekommen und uns sehr freut. Wir sind aber ganz anders unterwegs, weil wir sind von Anfang an immer klar als Kirche aufgetreten. Ich denke, in die Metal-Kultur gehört dieses Aufrichtige, Authentische und da mal einfach so reinkommen, das wäre nicht gegangen. Wir haben uns immer sehr selbstbewusst als Kirche geoutet und hingestellt. Also wenn wir auf dem Festival sind und da eine Kapelle aufstellen, da ist ein riesen Traversenkreuz, ist da, beleuchtet mit Scheinwerfern. Wir haben Kirchenfensterplachen an unserem Zelt. Also man sieht, das ist Kirche. Weil alles andere wäre wahrscheinlich innerhalb der Szene nicht szenekonform. Und dann kommen dann die Begegnungen. Und dann, klar, gibt es Menschen, die uns vielleicht auch meiden, aber wir erleben viel Interesse, dass sie dann doch mal kommen und schauen und vielleicht dreimal dran vorbeigehen, schleichen und irgendwann dann doch mal fragen oder auch provozierend fragen. Und dann ist schon das Motto, wir haben auch ganz klar, wir schaffen Begegnung. Unser Ziel ist nicht Bekehrung, unser Ziel ist Begegnung. Mit den Menschen in Kontakt kommen und daraus kann dann im besten Fall etwas entstehen.
Erinnerst du dich gerade an eine Begegnung aus der letzten Zeit, die dich auch da besonders berührt hat?
Ja, wir haben viele so berührende Momente. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben auch Seelsorgegeheimnis. Ich kann da jetzt nicht einfach alles ausbreiten. Das, was du schon mal erwähnt hast, dass Menschen sagen, ja, hey, mit Kirche habe ich eigentlich nichts am Hut, aber ich glaube, ihr seid okay. Und wenn ich mal eine Kirche brauche, dann komme ich zu euch. Das ist so eines. Das andere ist, dass dann vielleicht nach einem Festival tatsächlich Menschen den Weg mal zu uns finden, in einen Gottesdienst reinkommen und dann sagen, hey, das ist die geistliche Heimat, nach der ich mich schon jahrelang sehne. Ich bin nach Hause gekommen. Das ist ein wunderschönes Statement. Oder das Dritte, was wir auch gelegentlich erleben, ist, dass zum Beispiel an einem Festival jemand kommt und sagt, hey, wir machen auch Festivalseelsorge. Und dann sagt, ich war vor einem Jahr, war ich bei euch irgendwie morgens zwischen 2 und 4, nicht ganz nüchtern und habe meinen ganzen Scheiß bei euch ausgebreitet und habe da eine gute Gesprächsperson gefunden Und das war der Anstoß in meinem Leben, etwas zu ändern. Ein Jahr später, es ist noch lange nicht alles gelöst, aber ich stehe an einem ganz anderen Ort. Und wenn wir solche Feedbacks dann bekommen, dann ist es natürlich was wunderschön Ermutigendes für uns Mitarbeitenden und natürlich für das große Team, ohne die das alles nicht möglich wäre.
Matthias, kommen dir auch so berührende Begegnungen unter? Geht das, Seelsorge im Bistro?
Ja und nein. Also es geht und geht nicht natürlich. Es geht, dass man Begegnungen mit Menschen hat, wo auch sich Gespräche ergeben, die mehr oder weniger tief sein können. Aber klar, es geht nicht um Beratungsgespräche im Bistro zu führen, sondern eben mehr ansprechbar zu sein. Also es wäre eigentlich auch die Idee, dass die arbeiten, auch Zeit hätten für Gespräche, ist in der Realität natürlich oft dann nicht der Fall. Deshalb haben wir auch ein Gesprächsangebot lanciert, wo einfach einmal in der Woche wie jemand da ist, der ansprechbar wäre. Das funktioniert auch noch nicht ganz so, wie wir das uns wünschen, weil das ist auch die Niederschwelligkeit da nicht mehr gegeben, wenn man zu einer bestimmten Zeit am Ort sein sollte, wenn man ein Gespräch möchte. Aber solche Gespräche über Gott und die Welt, wirklich über Gott und die Welt, die ergeben sich schon, vielleicht sogar besser, als wenn man den Pfarrer nach dem Gottesdienst noch ansprechen möchte, sondern weil man da eben unverfänglich auch sprechen kann und man geschützt ist auch vom Trubel oder von was auch immer. Also niederschwellige Seelsorge, Beziehungspflege, das funktioniert schon, würde ich sagen. Aber es braucht auch die Ressourcen, sich Zeit zu nehmen für die Gäste dann oder mal auch sich hinzusetzen, wenn jemand allein da ist. Das sind wir noch am fein abstimmen, wie wir das am besten machen können, ja.
Ich finde es spannend, dass gesagt, bei uns ist jemand ansprechbar. Wir haben, als wir mit der Festivalseelsorge angefangen haben, überlegt, wie wollen wir das Ganze nennen und haben den Namen ansprechbar gewählt. Also ansprech und dann bar wieder groß geschrieben für unseren Seelsorgestand. Und das Motto bei uns ist, in Stimmung oder verstimmt, bei uns bekommst du eine Stimme. Das heißt, wir sind 24 Stunden rund um die Uhr da für die Festivalbesuchenden, egal ob die in Stimmung sind oder eben verstimmt. Egal, ob die ein bisschen über Musik, über Konzerte, irgendwas plaudern wollen, und die vielleicht noch ein paar Sätze mit jemandem sprechen wollen, der jetzt noch nüchtern ist, bevor sie dann irgendwie schlafen gehen, einfach so zum Runterkommen. Oder ob dann vielleicht wirklich daraus ein Beratungsgespräch oder ein Seelsorgegespräch entsteht.
Wie ist das im Alltag von der Metal Church? Wie oft habt ihr denn Gottesdienste und wie findet ihr eben zusammen, wenn ihr ja gar einen Ort habt, kein Versammlungshaus?
Also wir haben Gottesdienste regelmäßig so in etwa einmal im Monat und die sind meistens in einem Club, immer selben, im Soho, in Wangen an der Aare, wunderschöner Club. Wunderschönes Lokal, da darf man auch sonst gerne mal vorbeischauen, super Personal da. Ganz nette Leute. Und daneben gibt es alles andere, was es in einer normalen Kirchgemeinde auch gibt. Wir haben so Bibelgesprächsabende, die heißen bei uns Bibel, Bier und Metal, weil man trinkt vielleicht nicht Kaffee, sondern eher ein Bier und verschaut Bibel, liest gemeinsam Bibeltexte in Kombination mit einem Metal-Song und dann gibt es Diskussionen. Wir haben Hauskreise, wir haben Gemeindeferien. Jetzt diese Woche steht noch unser jährlicher Gemeindeausflug an, der Heavy Trip. Also wir sind da eigentlich sehr klassisch unterwegs, einfach in der Kultur des Metal entsprechend auf eine Personengruppe ausgerichtet. Und das ermöglicht auch viel, weil das ist auch ein verbindendes Element. Also die bei uns kommen, sind Metalheads und das heißt, die haben schon eine Verbindung zueinander, untereinander, was ja in einer herkömmlichen Kirchgemeinde ist, das verbindende Element, man wohnt am selben Ort und das vielleicht nicht mal selbst gewählt. Also bei uns ist so eine selbstgewählte Gemeinschaft, ich denke, das ist ein Hauptunterschied, ist ein großer Vorteil, kann dann aber auch zum Nachteil werden. Zum Beispiel sind vielleicht in einer Familie nicht alle Fan von lauter Stromgitarrenmusik. Und was ist dann? Fühlt sich dann die Familie vielleicht nicht komplett wohl. Oder wir sagen auch, wir sind auf die Metal-Szene ausgerichtet. Kinder haben bei uns Platz, aber wir haben nicht explizit eine Kinderarbeit oder so. Es sei denn, jemand aus der Community sagt, doch, ich nehme mich dem an und mache das, aber es ist nicht unsere Zielgruppe. Das ist so mal ein großer Unterschied, denke ich, zu einer herkömmlichen Kirchgemeinde. Wir haben auch nicht in dem Sinn einen Versorgungsauftrag. Also als Ortskirchgemeinde hast du einen Versorgungsauftrag mit den ganzen Kasualien. Da drin sind wir viel freier. Daneben haben wir dann andere Herausforderungen wie eben Finanzierung, Örtlichkeiten und so weiter.
Matthias, vielleicht ist auch für euch ein starkes Thema gewesen, wie finanzieren wir das Ganze? Welche Lösung habt ihr gefunden?
Wir haben noch keine Lösung gefunden im Sinne einer Langfristigkeit, aber wir haben natürlich von Anfang an gewusst, dass RFBU so diesen Erprobungsfonds hat, und das war natürlich schon auch, wenn es den nicht gäbe, dann hätten wir das wahrscheinlich nie lanciert, weil wir natürlich wissen, das können wir nicht über das laufende Kirchgemeindebudget finanzieren. Es läuft natürlich über das laufende Kirchgemeindebudget, aber es braucht natürlich da schon auch Zuwendungen von außen, wobei RFBUSO da natürlich einen gewichtigen Beitrag dazu leistet. Aber wir haben auch jetzt am Anfang noch ein Stiftungsfundraising gemacht. Durchaus erfolgreich. Wir haben da, also wir konnten eigentlich alle Investitionen in den Raum, Mobiliar, aber auch Ausbau, konnten wir über Drittmittel finanzieren ohne RFBUSO-Gelder. Wir haben auch Private und Gewerbe, also Sponsoren aus dem Gewerbe, das war eher verhalten. Das verstehe ich auch. Ich hatte auch nicht nur ein gutes Gefühl dabei, bei Privaten und bei dem örtlichen Gewerbe da um Spenden zu bitten, wenn man weiß, okay, die zahlen ja oft auch Kirchensteuer oder das Gewerbe zahlt Kirchensteuer, die Privaten oft auch. Aber es gab da schon auch zum Teil sehr großzügige Spenden. Auch die politische Gemeinde trägt das Projekt mit, jetzt auch nicht nur mit einem einmaligen Beitrag, sondern jetzt mal auf 3 Jahre. Auch das EGW, also das Evangelische Gemeinschaftswerk, wo wir in der Gemeinde sehr eine gute Zusammenarbeit haben und auch im Büro 3 quasi eine gute Zusammenarbeit haben, weil von ihnen sehr viele Freiwillige gekommen sind. Das EGW hat auch einen Innovationsfonds, nennen sie das, glaube ich. Und da bekommen wir auch jetzt Geld. Wie es langfristig aussieht, das müssen wir jetzt angehen auch. Wir sind in der Vorbereitung, uns für die zweite Phase dieser Förderung von RFBUSO anzumelden. Da gibt es ja verschiedene Vorarbeiten, die gemacht werden müssen, damit man dann einen Antrag für die zweite Phase stellen kann. Wie da die Finanzierung dann aussieht, das weiß ich noch nicht.
Nadine, wie geht das?
Ja, in einem Innovationsprojekt tätig und aktiv zu sein, braucht immer auch eine gewisse Risiko- und Leidensbereitschaft. Das ist so. Also die Finanzierung konkret im Metal Church wird hauptsächlich getragen von der FBUSO, also von der Kantonalkirche. Daneben leben wir von Spenden, die Menschen, die bei uns ein- und ausgehen, ihren Beitrag auch leisten. Oder in andere Institutionen, die uns berücksichtigen, Kirchgemeinden, die mal eine Kollekte für uns zusammenlegen. Unser Hauptkapital sind aber eigentlich unsere freiwillig Mitarbeitenden. Also wir haben auf knapp 200 Stellenprozent 120 freiwillig Mitarbeitende, die ihre Zeit einsetzen, auch ihre Professionalität, die sie mitbringen. Ohne das hätten wir keine Chance. Und ja, daneben ist es wirklich schwierig, weil auch unsere Gelder, die sind immer nur auf eine gewisse Zeit gesprochen. Das heißt, wir müssen immer wieder fragen und schauen, wie geht es weiter und neu verhandeln. Es ist zum Glück bis anhin war das Wohlwollen immer so groß, dass wir auch wirklich immer das bekommen haben, was wir brauchen, um unsere Arbeit zu machen. Aber ja, als ich vor 5 Jahren die Stelle angetreten habe, ich habe meine sichere Stelle in einer Kirchgemeinde, wo ich als Kinder- und Jugendarbeiterin, Katechetin tätig war, habe ich aufgekündigt für eine Stelle, die wir knapp ein Jahr finanzieren konnten. Nicht wussten, wie geht es danach weiter und geht es weiter. Also das ist wirklich ein Spannungsfeld, in dem man drin ist, wenn man so innovativ arbeitet. Und das muss man aushalten und auch braucht auch das Umfeld, dass das mitträgt. Das hat bei uns am Familientisch schon für Diskussionen gesorgt.
Ja, da braucht man Mut und ein bisschen weniger Angst zu scheitern, ne? Aber das ist bei jedem Innovationsprojekt, glaube ich, so. Man weiß nie, wie wird es rauskommen. Matthias, ihr habt was Interessantes gemacht, fand ich, im Vorfeld. Also ich habe davon gelesen, dass ihr die Leute schon vorher mit ins Boot geholt habt und gefragt habt, ja, was für eine Art von Begegnungsort wünscht ihr euch denn? Was soll denn da stattfinden? Wie hat das konkret ausgesehen? Hast du eine Kirchgemeindeversammlung gemacht und dann gefragt, wie soll das aussehen? Oder hast du im Dorf Flyer verteilt?
Es war ein bisschen zielgerichteter. Wir waren von Anfang an, auch wurden wir begleitet von RefBU, und es war schon die Idee von Anfang an, dass wir anders vorgehen wollen als bei anderen Sachen, die wir tun, dass wir eben nicht in diese Angebots-, also dass wir diese Angebotslogik von Kirche eigentlich durchbrechen möchten, also dass wir nicht finden, aha, wir überlegen uns das in Sitzungen und dann gehen wir in die Öffentlichkeit und sagen, ah, das ist jetzt unser Angebot, jetzt kommt und esst, sondern dass wir von Anfang versuchen, das Ganze breit abzustützen, dass wir auch wissen, aha, das erhöht natürlich auch die Erfolgschancen, wenn man von Anfang an Leute dabei hat, die finden, das ist eine gute Sache. Wir sind dann vor allem auf andere Vereine und Institutionen zugegangen, wo wir dachten, ah, die könnten Interesse haben, und haben die eingeladen zu einem Austauschtreffen, so Ideen gesammelt und auch die Bereitschaft eingeholt, wer möchte denn mitarbeiten. Und aus diesem Austauschtreffen gab es dann eine Projektgruppe mit über 10 Personen, auch von der Kirchgemeinde waren natürlich viele dabei, vom Kirchgemeinderat, aber eben auch externe, wo wir gemeinsam eigentlich das Konzept für diesen Raum erarbeitet haben. Wir haben dann auch jemand Externes von einer Agentur dazugeholt, die diesen Projekt, dieses partizipative Vorgehen auch mit uns macht, weil wir da eben auch nicht sehr geübt sind. Wie macht man das, dass man mit Internen und Externen gemeinsam so ein Projekt? War von Anfang an das Ziel, dass wir hier versuchen, einen Ort zu schaffen, wo auch Menschen ihre Talente, ihre Fähigkeiten auch einbringen können und ausleben. Dass wir eben nicht sagen, wir bieten das und das alles an, sondern wir schauen, hey, was möchten die Leute selbst auch in diesem Raum tun? Und dass wir diesen Raum auch anbieten für die Fähigkeiten und Talente der Dorfbewohnenden. Also wir haben auch immer eine Ausstellung mit Bildern von örtlichen Künstlern. Wir haben auch eben, wir bieten Sachen an, die die Leute selbst anbieten wollen. Sei das ein Familienwalk-in-Rat, also wo Familienratgeberin da ist zu bestimmten Zeiten, eine Hausaufgabenhilfe oder Geschichten erzählen. Das sind alles Sachen, die an uns herangetragen wurden, die wir dann anbieten mit ihnen zusammen. Oder ein Kleiderbring- und Holtag und einfach verschiedene Angebote, die wir eben nicht von uns selbst, die wir nicht selbst tun, sondern dass Leute tun, die das tun möchten. So.
Nadine nickt schon die ganze Zeit, kommt das bekannt vor?
Ja, es geht ja nicht anders, weil wir können ja, also zum einen können ja die Angestellten nicht alles selber machen, zum anderen eben bei so einem Projekt ist ja immer zuerst mal gar niemand angestellt und es geht dann lange, bis man überhaupt zur Anstellung kommt. Und das andere ist, es sind ja verschwendete Ressourcen, wenn man an dem Bedürfnis vorbei organisiert. Also bei uns entsteht sehr viel aus dem Bedürfnis heraus. Eben das Kinderprogramm während dem Gottesdienst ist zwar ein Beispiel, wo jemand gesagt hat, ich möchte eigentlich meine Kinder mitnehmen können, aber der Gottesdienst, das sind zu viele, zu große audiovisuelle Eindrücke. Die Predigt ist auch nicht auf Kinder ausgerichtet. Ja, was kann man machen? Haben gesagt, schließt euch zusammen, organisiert, also haben WhatsApp-Chats bereitgestellt und gesagt, hey, ihr Eltern, organisiert euch selber, wenn ihr möchtet. Wir schauen, dass ihr einen Raum bekommt, dass ihr Platz habt. Wir helfen euch, euch zu organisieren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass zwei Mütter gesagt haben, sie machen das. Wenn die da sind und Lust haben und das machen, dann gibt es und sonst gibt es halt nicht. Und wenn dann andere Eltern sagen, ja, schade, gibt es nicht, dann sagen, ja, up to you. Also hilf mit und dann wird es geben. Das ist so ein Beispiel. Oder wir haben Schottland-Fans und deswegen waren jetzt gerade vor 2 Wochen die Gemeindeferien zum zweiten Mal in Schottland, weil auch jemand aus der Community gesagt hat, hey, ich stelle ein Programm zusammen, ich zeige euch dieses Land. Genau, und deswegen gibt es das nächstes Jahr, fahren wir nach Frankreich.
Also ich habe die Fotos von Schottland gesehen, das sah nach einem sehr lustigen Ausflug aus, muss ich nochmal sagen. Kannst du was über die Anfänge der Metal Church erzählen? Sam Hook hat die gegründet.
Der Samuel war in der Szene unterwegs und hat da Gleichgesinnte gefunden, die gesagt haben, hey, es ist schade, gibt es keine Metal-Kirche. Also ich denke, schon von allem Anfang an waren da andere Menschen involviert. Die hatten das Bedürfnis zum einen, vielleicht aus Geschmacksgründen, ich mag halt lieber Metal als Orgel, aber zum Teil auch, weil sie wirklich Ablehnung erfahren haben in der Kirchenlandschaft, in freikirchlichen, in landeskirchlichen Institutionen, dass sie als Metaller sich nicht willkommen gefühlt haben oder einfach auch vielleicht geringschätzig behandelt wurden, gesagt haben, hey, aber wir möchten gerne Kirche leben Und aus diesem Geist, aus dieser Energie heraus ist es entstanden. Und zuerst ist es tatsächlich, bevor es Gottesdienste gab, gab es bereits das Bibel, Beer und Metal beim Sam im Pfarrhauskeller. Der war damals in Wattenwil im Pfarramt. Auch da muss man sagen, also hat er ein 50% Pfarramt, damit er daneben Zeit und Raum hat, um diese Metal Church mitzubegründen und voranzubringen. Also das ist eben auch sehr viel Vorschussarbeit dabei.
Matthias, gab es denn auch Stimmen in deiner Kirchgemeinde, die skeptisch waren gegenüber dem Projekt Perron 3 und die vielleicht auch gesagt haben, haben wir überhaupt Zeit dafür und was soll das und warum brauchen wir ein Bistro?
Also in der Kirchgemeinde im engeren Sinne beim Kirchgemeinderat eigentlich wenig. Da waren eher, da habe ich oder haben wir offene Türen eingerannt. Das war vorher schon Thema, mal in der Kirchgemeinde einen solchen Raum zu mieten im Dorfzentrum, weil eben ja die Situation mit, wir sind ein bisschen außerhalb des Dorfes und würden eigentlich gerne dort, wo das Leben spielt, auch irgendwie präsent sein. Dieser Gedanke war schon vor mir oder schon länger in der Kirchgemeinde drin. Deshalb war da sehr viel fruchtbarer Boden. Und das ist, finde ich, auch war sehr wichtig, weil wenn quasi schon Widerstand im Kirchgemeinderat, im Entscheidungsgremium kommt, dann wird es dann schwierig, wenn man da schon sehr viel Lobbyarbeit betreiben muss. Dann ist sein Projekt, glaube ich, nicht auf einem guten Weg, weil es gibt genug Widerstände auch von außerhalb, dass man wie innerhalb quasi wie auch an einem Strick ziehen muss. Natürlich gab es dann in der Kirchgemeinde selbst schon auch kritische Stimmen. Wir mussten ja dann eine Kirchgemeindeversammlung einberufen für dieses Projekt und da gab es natürlich schon auch kritische Stimmen. Aber so richtig Gegenwehr habe ich da auch nicht empfunden. Es wurden natürlich Fragen gestellt zur Finanzierung natürlich, aber auch, weil man dachte, weil die Frage war, ja, muss das Kirche wirklich tun? Soll der Pfarrer nicht lieber nach Hause kommen? Muss ich da, also ist das wirklich nötig? Das, in diese Richtung gab es schon Stimmen. Aber schlussendlich war es dann eine gute Mehrheit, aber es war nicht ein einstimmiger Entscheid der Kirchgemeindeversammlung. Inzwischen höre ich jetzt jedenfalls wenig Negatives. Man steht dahinter, glaube ich. Ich höre wenig oder keine negativen Stimmen mehr zum Projekt.
Und um so ein Projekt zum Fliegen zu bringen, sind ja auch immer so die Innovatoren, Innovatorinnen sehr wichtig. Welchen Stellenwert nimmt das bei euren beiden Projekten ein?
Wie gesagt, haben wir versucht, das von Anfang an sehr breit aufzustellen, dass viele Leute, und es waren von Anfang an viele Leute sehr engagiert beteiligt. Also ich fühle mich nicht als Innovator dieses Projekts. Ich habe einfach eine Idee ausgesprochen, die wie zu dieser Zeit sehr nötig war oder nötig ist. Und das hat dann sehr, sehr schnell eine Eigendynamik aufgenommen. Natürlich hängt dieses Projekt, auch unser Projekt, an einzelnen Menschen, die sich sehr, sehr dafür engagieren. Und nicht nur ich oder nicht ich, sondern auch andere. Und im Moment ist das sehr gegeben, aber es hängt natürlich auch daran, wie das weitergeht, wie lange diese Menschen sich in diesem Maße engagieren möchten und wie lange auch innerhalb des Kirchgemeinderats hier so ein Wohlwollen besteht diesem Projekt gegenüber, das dann doch einiges kostet, nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen interne.
Ja, bei uns ist klar, ohne die Initiative von Samuel Hug vor 12 Jahren hätte das nie und nimmer angefangen und wäre auch nicht in dem Maße vorangekommen. Die Metal Church ist entstanden durch Beziehungen, durch gelebte Begegnung und da braucht es Menschen, die hinstehen und das machen, die Szene inkulturiert sind, also wo man merkt, das Anliegen ist real. Wir gehen nicht irgendwo hin, um da Kirche zu machen, sondern wir sind selber Teil dieser Szene. Daneben ist es aber schon bei jedem, denke ich, Innovationsprojekt ist es so, es braucht die Personen, die vorangehen, die Speerspitze, die sogenannte, die da eine Bresche schlägt, aber danach muss es eine Basis geben. Egal, ob die Person noch da ist oder nicht, die da vorangegangen ist, wenn die Basis nicht entsteht, wird das Projekt nie entstehen, selbst wenn der Initiator noch da ist.
Und wie macht ihr das bei der Metal Church, diese Gemeinschaft zu behalten? Weil es gibt ja nicht im klassischen Sinne eine Mitgliedschaft.
Nein, es gibt bei uns keine Mitgliedschaft. Wir haben das Iron Book, das ist unser Schiffscrew-Verzeichnis. Weil wir haben mal gesagt, ja, das geht so von einer Vision aus, von den 144 Tons of Metal, so die Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat. Und da kann man sich in das Schiffscrew-Verzeichnis eintragen. Da geht es mehr darum, eine Möglichkeit zu bieten, wenn jemand sagt, ihr seid meine Gemeinde und ich möchte, dass ihr das wisst. Und können Sie sich da eintragen. Und mit diesen Menschen treffen wir uns auch so einmal im Jahr, wo wir auch noch ein bisschen einen vertiefteren Austausch über Strategie und Zukunft und so machen. Und auch feiern, dass wir Gemeinde sind. Daneben ist so, dass die Metal Church sehr flach organisiert ist, sehr viel Selbstorganisation in den einzelnen Teams. Und damit versuchen wir, diese Breite zu bekommen. Aber es ist immer klar, also es wird immer einen Unterschied geben, auch zwischen Angestellten und Freiwilligen, alleine im Maß von, wie kann man sich für die Gemeinde einsetzen.
Ihr schreibt ja auch online auf eurer Webseite, dass ihr sozusagen nicht so ein nettes Leuchtturmprojekt sein wollt für die Reformierten. Ihr habt nämlich geschrieben, es geht uns nicht um Marketing für eine Kirche, der je nach Perspektive die Fälle davon zu schwimmen scheint. Metal Church will vielmehr einfach den Metal und den christlichen Glauben sichtbar, praktisch und glaubwürdig verbinden. Als Teil der einen Kirche von Jesus Christus, als Zweig am reformierten Ast. Ihr schafft sozusagen so ein bisschen den Spagat, ziemlich eigenständig zu sein, aber auch Teil von Refbioso.
Ja, weil etwas anderes wäre für uns nie in Frage gekommen. Der Samuel, also unser Metal-Pfarrer, ist ein ordinierter, reformierter Pfarrer. Ich bin beauftragte Sozialdiakonin, Katechetin. Also ein anderes Dach als die reformierte Kirche wäre gar nie in Frage gekommen. Wir halten uns an die reformierte Kirchenordnung mit allem Vor- und Nachteilen, dass das dann mit sich bringt. Aber sind wir auch wieder im Bereich von der Authentizität. Es wäre anders für uns gar nicht möglich gewesen, als diesen Weg zu gehen, der Vorteile bietet, aber der halt auch gelegentlich einen sehr langen Atem braucht, weil Innovationsprojekt sein in einem guten, bewährten, aber dadurch vielleicht doch auch trägen System, das bietet ganz viel Reibungsfläche und das ist, auch hier sage ich, diesen Weg muss man gehen wollen, sonst hört man unterwegs auf.
Ich finde das ein wichtiger Punkt, die Strukturen einer Kirchgemeinde. Wir haben versucht, etwas sehr Fremdes in eine bestehende Struktur einzupassen. Ja. Und ich finde, es hatte sehr viel Gutes. Also ich bin quasi Pfarrer, angestellt, ich habe nicht so viel zu verlieren mit diesem Projekt. Ich bin quasi nicht, ich musste meinen Job nicht kündigen. Verschiebungen gibt es im Stellenbeschrieb, aber sonst habe ich wenig zu verlieren. Wir haben hier in Fechingen jedenfalls noch eine, wir sind finanziell stehen gut da. Wir haben die Möglichkeiten, finanziell so etwas eben auch dieses Wagnis einzugehen, auch wenn wir nicht wissen, wie wir das finanzieren 20 Jahre lang, aber wir wissen, wir können es jetzt für die ersten 3-4 Jahre, können wir sowas wagen. Es hat sehr viel Gutes. Daneben ist es natürlich auch etwas eben sehr wesenfremdes. Es brachte sehr viel Chaos in das System, nicht nur zeitlich. Entscheidungen mussten zu bestimmten Zeiten getroffen werden. Ein solches Projekt, das ja auch sehr rollend geplant wird, brachte da sehr, sehr viel Unordnung rein und auch sehr viel Frust zum Teil. Also Wir sind jetzt immer noch am Aufräumen, weil natürlich hier, wir haben das alle total unterschätzt, was das zum Beispiel für das Backoffice bedeutet, einfach nur die Buchhaltung in die laufende Rechnung einzupassen. Also plötzlich hatten wir viel mehr Angestellte, weil wir durch verschiedene Gründe auch Stundenlöhner beschäftigen müssen, wollen, dürfen. Das muss alles administrativ begleitet werden und das hatten wir alles nicht auf dem Schirm. Aber vielleicht ist es gut, wenn man nicht alles vorher weiß und einfach auch mal tut, weil sonst würde man das wie nicht machen. Aber es gibt natürlich dann schon auch Nacharbeiten zu machen und viel, viel auch erklären und Wohlwollen auch zu kämpfen.
Ich denke, bei uns sieht man das auch sehr gut an der Rechtsform. Also wenn ich die Metal Church vorstelle, sage ich immer, wir sind eine reformierte Kirchgemeinde für die Metal-Szene. Aber für das gibt es ja innerhalb der reformierten Kirche eigentlich überhaupt keine Strukturen. Also das, wenn ich das sage, ist es so unser Selbstverständnis, so sehen wir uns, das möchten wir, das leben wir. Tatsächlich sind wir aber ein Verein, weil es einfach die einzige Rechtsform ist, die für so etwas im Moment möglich ist. Und da hoffen wir, jetzt bin ich wieder bei dem Leuchtturm, wo du sagst, wo du vorhin gesagt hast, da hoffen wir schon, dass wir mit und durch unsere Arbeit etwas bewegen können, Bewegung in das System bringen, dass sich das dereinst mal verändern mag. Und da sehe ich auch, dass Räume aufgehen, dass das System sich öffnet. Alleine, dass man in der Berner Kantonalkirche diesen Erprobungsraum geschaffen hat, das sind so Folgen davon. Also es tut sich was, aber es tut sich halt gemächlich.
Ja, und wir sind jetzt erst so ein Jahr ist es quasi, das Büro 3, offen. Also wir sind natürlich schon länger dran, aber wie das eben, ob man das dann auch in eine andere Form bringen muss irgendwann, das ist noch offen.
Also ihr zwei, wenn ich das so ein bisschen raushöre, würdet euch dafür aussprechen, dass wir in den reformierten Kirchen mehr in Projekten denken und weniger so ortsabhängig oder so standortgebunden.
Ich würde da gerne mit den Leitsätzen nochmal antworten. Also das bewährte Pflegen, Räume öffnen, das ist ja der eine. Und der Hauptsatz ist ja, von Gott bewegt, dem Menschen verpflichtet. Und wenn man mit dieser Brille draufschaut, muss man sagen, bewährtes Pflegen, ja, solange es dem Menschen dient. Ich meine, Postkutschen haben sich auch bewährt. Es gibt sie trotzdem nicht mehr. Also ich finde, man muss bewährtes Pflegen, solange es dem Hauptsatz entspricht, von Gott bewegt, dem Menschen verpflichtet. Und dann ist es gut. Und man muss auch Räume auftun oder Räume öffnen, wenn es von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet, wenn es in diesem Sinne dient. Es macht nicht Sinn, als Kirche auf jeden Zug aufspringen zu wollen. Wir sind schlechte Eventmanager. Also das sind andere in der Welt wesentlich besser. Aber da Räume öffnen, wo es dem Menschen dient, wo es mit Gott in Verbindung gebracht wird, dann macht es Sinn. Also ich denke, es braucht da ein gutes Abwägen und auch von den Personen. Nicht jede Person ist geeignet. Nicht jeder ist ein Pionier, kann Projekte anreißen, muss man auch nicht. Es braucht auch das Beständige. Es braucht letztlich auch Klösterorte, wo einfach, also so klostermäßig, wo der Glaube bewahrt wird. Selbst dann, wenn es vielleicht in einer Zeit fast niemand mehr interessiert, aber da wird der Glaube bewahrt. Also es braucht einfach die Breite, es braucht den Mut, die ganze Breite wahrzunehmen und anzuerkennen. Und daneben ist klar, die Gesellschaft entwickelt sich, wir sind dezentraler, man lebt heute nicht mehr da, wo man leben will, sondern vielleicht auch aufgrund von Sachzwängen, man ist sich gewohnt, zum Einkaufen das Auto zu nehmen, für Sport, für Hobbys weit zu fahren, also auch für die Kirche. Ich denke, da sind wir schon in einer Entwicklung, die sich verändert hat zu vor 20, 30, 50 Jahren. Dem muss man bestimmt Rechnung tragen.
Ich finde ganz wichtig, das ist, was du gesagt hast, dass wir nicht einfach Projekte machen, um Projekte zu machen oder Innovation um der Innovation willen. Ich hätte mich nie als Pionier gesehen, werde jetzt aber immer als solcher angesprochen. Ich bin sehr gerne auch Ortspfarrer, mache das wahnsinnig gerne und sehe auch einen großen Schatz darin, vor Ort zu sein und an diesem Ort wirken zu können. Und hier entsteht ja auch dann dieses Projekt, weil es hat sich dann, genau dann, zu diesem Zeitpunkt diese Gelegenheit ergeben. Wir wussten, es entsteht ein neues Quartier und hier werden Blöcke gebaut, es kommen mehr Leute ins Dorf, wie schon eben seit 20 Jahren eigentlich immer mehr Leute gekommen sind, aber jetzt da ganz zentral, wo früher der Bahnhof gestanden hat. Und da gibt's Gewerberäume. Wir können jetzt da einen Fuß reinkriegen und erkennen, was braucht es jetzt hier. Und ich nehme jetzt mal in Anspruch, dass wir hier etwas gemacht haben, was nötig war in diesem Dorf und was nötig war für unsere Kirchgemeinde. Aber das heißt nicht, dass jetzt alle Kirchgemeinden ein Bistro eröffnen sollen. Überhaupt nicht. An einem anderen Ort braucht es andere Sachen. Manchmal braucht es vielleicht einen Begegnungsort, manchmal braucht es eine Szenekirche, manchmal braucht es Jugendprojekte oder was auch immer. Dann ist Innovation oder einfach Projektarbeit sinnvoll, wenn wir sehen, aha, da gibt es ein Bedürfnis oder da gibt es eine Lücke, die sich auftut, und Kirche hat sich ja immer auch in Lücken begeben, bis dann diese Lücken vielleicht anders gefüllt werden konnten. Jetzt können wir in andere Lücken springen, die es vielleicht gibt. Und in unserem Dorf gibt es das große Bedürfnis zusammenzukommen, sich zu begegnen, weil wir eben sehr stark gewachsen sind, weil wir sehr groß sind auch. Also wir haben flächenmäßig eine der größten Gemeinden in Bern.
Also ihr habt ja auch im Bistro das Motto lanciert, trinken, reden, sein. Das finde ich sehr schön. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, eigentlich auch das gerade, was du so ein bisschen ausgeführt hast, Menschen zusammenbringen, Menschen dienen und sie bewirten, für Menschen da sein. Das ist der Auftrag an uns und zugleich Anliegen für die Kirche.
Ja, weil Kirche ist ja nie, es gibt doch dieses schöne Lied, warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Also wir können nicht Solo-Christen sein, sondern wir sind immer als Gemeinschaft unterwegs und möchten, oder ich möchte, oder ich habe auch Kirche immer so erlebt, dass hier Gemeinschaft gelebt wird, dass gegessen wird. Also eigentlich ist ja das Pero 3 wie ein institutionalisiertes Kirchencafé, wo man irgendwie kommen kann und man wird bewirtet, man kann sich einen feinen Kaffee holen oder wird gebracht. Und das finde ich schon einen wichtigen Auftrag der Kirche. Und das ist, auch wenn nicht jetzt gepredigt wird, sondern wir erleben ja das Evangelium dann in der Tat, indem wir eben hier einen Ort schaffen, wo eben Leute zusammenkommen können. Nicht nur mit der Kirche, aber auch eben untereinander und sich begegnen können. Und ich finde, das ist Kirche.
Wenn ihr zwei jetzt angesprochen würdet von einer anderen Kirchgemeinde, von Leuten dort, die wollen was Neues wagen, aus eurem Erfahrungsschatz raus, was würdet ihr denen raten?
Die Bedürfnisabklärung. Also was ist überhaupt gefragt? Was ist gewünscht? Also die erste Frage. Und dann habe ich Mitstreiter? Habe ich Menschen, die das mit mir zusammen auf die Beine stellen wollen? Und dann ist dann noch die Frage nach den Ressourcen. Vielleicht noch die Frage nach der persönlichen Leidensbereitschaft. Also bin ich auch bereit, mich für etwas einzusetzen, gelegentlich über die Maßen, ohne zu wissen, ob es Erfolg hat, kann ich mit einem möglichen Scheitern umgehen. Und wenn das alles gegeben ist, dann go for it.
Ja, da kann ich wenig dazu sagen. Also ja, das sehe ich sehr ähnlich. Es braucht hier einen Mut und auch eine Frustrationstoleranz und einfach auch etwas wagen zu wollen, ohne alles eben gesichert zu haben oder schon von Anfang an geklärt zu haben, weil sonst wird es nicht gehen. Man kann sich bei solchen Sachen nicht absichern im Voraus.
Jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt, wird es denn jetzt in Zukunft so sein, dass jeder sozusagen interessengesteuert sein eigenes Kirchlein bekommt? Wo bleibt denn dann die Volkskirche?
Ich verstehe eigentlich mein oder unser Projekt hier sehr als
Beitrag. Bei euch ist es natürlich ein bisschen anders.
Genau. Zur Volkskirche im Sinne von, dass wir auch Menschen ansprechen wollen, die eben mit den klassischen Formen von Kirche nicht so viel anfangen können, die eben nicht unbedingt in den Gottesdienst gehen wollen oder noch zu jung sind quasi für unsere Seniorenarbeit, sondern dass sie eben können, okay, hier, das finde ich toll. Das gibt ja auch diese Rückmeldungen im Sinne von, mit Kirche kann ich eigentlich nicht viel anfangen, aber das finde ich toll. Und deshalb möchte ich oder möchten wir auch mit diesem Projekt das ein bisschen aufbrechen, was Kirche ist, und entsprechend auch breiter aufstellen. Die Geschichte des Christentums war ja auch eine große Diversifizierung von eben, wir wollen so Kirche sein, wir wollen so Kirche sein. Die Konfessionslandschaft ist sehr bunt und ich möchte aber schon auch unsere reformierte Tradition da nicht verloren gehen wissen, so dass wir uns irgendwie schon auch dann wieder zurückbinden an das, also an die reformierte Tradition, und wir sind reformierte Kirche und nicht einfach nur dieses Projekt. Uns ist es auch wichtig, dass das Pero 3 als Teil der Kirche gesehen wird und dass sich die Menschen, die sich dort engagieren, freiwillig, sie müssen sich nicht mit der Kirche identifizieren, aber sie müssen sich damit, oder es wäre schön, wenn sie sich damit identifizieren, dass sie Teil eines Projekts sind der reformierten Kirche.
Ich denke mal, unsere alten Berner Kirchenväter haben vor langer Zeit sinngemäß sowas gesagt wie, da wo Menschen miteinander unterwegs sind und nach Gott fragen, da ist Kirche. Ich denke, das trifft dann auf die Ortskirche am Sonntagmorgen zu, wie auf ein Pero 3 oder eine Metal Church, wo eben Menschen mit anderen Menschen unterwegs sind. Ich finde auch die Frage nach der Konkurrenz, also ist diese Individualisierung auch Konkurrenz, die kann man stellen. Fakt ist aber bei uns, wir erreichen Menschen, die sonst nicht erreicht werden würden. Und jetzt ist die Frage, was ist besser? Also erlaubt man sich hier im Bereich, wir unterscheiden uns ja nicht in Glaubensfragen, wir unterscheiden uns in Geschmacksfragen. Erlaubt man diese Geschmacksfragen, dieser Geschmacksdifferenzierung, um gleichzeitig darin mit Menschen unterwegs sein zu können, die sonst einfach weg wären. Und ich denke, wichtig ist, dass wir als Initiator von solchen Projekten uns immer klar positionieren, eben wie wir sagen, wir sind Teil der reformierten Kirche. Und das findet man uns bei uns überall, das Logo der reformierten Kirche. Ist, neben dem Metal Church Logo kommt man bald mal auf das Logo der reformierten Kirche Ben Jura Solothurn. Also das ist dann unsere Aufgabe, das auch transparent zu machen. Also ja, du bist Teil der Metal Church und wenn du Teil der Metal Church bist, bist du Teil der reformierten Kirche.
Ja. Nadine und Matthias, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich super mit euch.
Ja, danke vielmals für die Gelegenheit zu zeigen, wofür wir brennen und wofür wir uns einsetzen und was Kirche in der ganzen Vielfalt auch sein kann. Dankeschön.
Ja, ich bedanke auch mich euch. Danke vielmals.
Das heutige Abschlusszitat, das stammt aus der Blogserie von Bildung Kirche zu Innovation. Und hier schreibt der Markus Ramm.
Lichtreflex.
Als Kirche befinden wir uns nie im luftleeren Raum. Das bringt für Kirche einige Herausforderungen mit sich. Denn der nicht luftleere Raum verändert sich ständig. Die Welt ist in einem ständigen Bewegungs-, Innovations- und Transformationsprozess. Meist werden wir diesen nur nachvollziehen, viel seltener antizipieren können. Selten können wir vorausschauend agieren. Veränderung ist der Normalfall. Das ist entlastend, denn das heißt, dass ich mich nicht von vornherein um Innovation kümmern muss und dass alle anderen auch mit auf dem Spielfeld stehen. Wie selbstverständlich sind alle Teil der ständigen Transformations- und Innovationsprozesse in Gottes Schöpfung. Ja, liebe Reflex-Community, merci fürs Dabeisein und fürs Mitdenken. Ihr hört diesen Podcast nicht nur auf der Webseite eks-ers.ch, sondern auch auf Podigee, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Plattformen. Abonniert uns doch da und verpasst keine neuen Folgen. Und lasst uns bitte auch eine positive Bewertung da, denn das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. Die nächste Ausgabe von Reflex gibt's wie immer in 2 Wochen am Dienstag. Da werden mir Vertreterinnen und Vertreter von Mission 21 erzählen, wie man sich als Missionsgesellschaft seiner kolonialen Vergangenheit stellt und wie das Werk heute in der Moderne so agiert. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye!
Ich habe das Benno 3 noch nicht kennengelernt. ich bin jetzt aber sehr... Wundrig, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, ich werde kommen, wann kommt ihr in den Metal-Gottesdienst?
Mit dem Seniorentisch.
Mit dem Seniorentisch.